Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir befinden uns immer noch in Staffel 2 und wir haben wieder einen neuen Special Guest am Start, kann man sagen. Mhm. Und zwar Tim, schön, dass du da bist.
Hi, danke, ich freue mich sehr. Willkommen.
Spaß, wir haben Michi heute hier, Michael Pferderer. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Wie lange warst du Jugendleiter bei uns in der Jugend, Michi?
Es waren ungefähr 8 Jahre, allerdings mit einer Unterbrechung.
Ja.
Ich war in der Zwischenzeit in der Bibelschule in England und dann in der Schule im Referendariat und danach bin ich dann wieder eingestiegen.
Mhm. Ey, mir fällt gerade auf, dass du einfach unseren Abi-Pulli anhast.
Das ist reiner Zufall.
Schöne so. Zeit mit den Jungs.
Cool.
Also, ich habe es letzte Woche bei Rudi schon mal erwähnt. Du warst 3 Jahre lang mein Stufenleiter im Abitur.
Mhm.
Ja. Deswegen, ich würde sagen, ich kann dich ziemlich gut einschätzen als Person. gibt aber auch einige, die das noch nicht können. Und deswegen werde ich dir jetzt 19 Fragen stellen. Ganz schnelle kleine Fragen.
Mhm.
Und du darfst sie dann einfach in kurzen Antworten beantworten.
Okay,
ich versuch's. Okay. Bayern oder Bayern?
Bayern.
Deutsch oder Geschichte?
Geschichte.
Q2 oder 5. Klasse?
Q2.
Java oder Baal?
Java.
Hausaufgaben aufgeben, ja oder nein?
Ja.
Bart oder kein Bart?
Irgendwas dazwischen.
Okay. Predigen oder zuhören?
Predigen.
Wandern oder Fußball spielen?
Wow. Fußball spielen.
Was ist dein Lieblingsthema in Geschichte zum Unterrichten?
Kaiserreich.
Wer war dein Lieblingsspieler 2020?
Lieblingsspieler 2020?
Schüler.
Schüler 2020. Ja, da gab es so viele.
Okay,
da lege ich mich nicht fest.
Heiß oder kalt?
Heiß.
Bienenstich oder Schokobienenstich?
Bienenstich.
Michi oder Michael?
Michi.
Schumacher oder Häkkinen?
Häkkinen.
Verstappen oder Hamilton?
Die kenne ich nicht so gut.
Ah. Dritte Mose oder Chronik?
Chronik.
Nie wieder Nutella oder nie wieder Bayern schauen?
Nie wieder Nutella, ist glaube ich gesünder.
Lehrer oder Kaufmann?
Lehrer.
Nike oder Adidas?
Adidas.
Okay, das war's.
Das war sehr persönlich. Also das ist ein richtig gutes Bild von dir.
Ja, hoffen wir.
Das ist Alter. Michi. Du hast, nee, erzähl du selbst mal bitte, was dein Herzensthema, worüber hast du gepredigt und warum?
Jetzt in der Jugend meinst du, ne?
Ja,
am Freitag.
Genau.
Ja. Mein Herzensthema ist das Thema kompromisslos nachfolgen. Und also wir haben das am Beispiel von Elia ja gemacht, wo er das Volk dazu auffordert, nicht auf beiden Seiten zu hinken, sondern sich zu entscheiden. Und man kann viele andere Stellen noch hinzuziehen aus der Bibel, habe ich ja teilweise auch in der Predigt da gemacht. Und mir ist das schon ganz lange ein Herzensthema, eigentlich seitdem ich selber in die Jugend gekommen bin, ist das immer wieder so aufgeploppt durch verschiedene Predigten, durch Missionsabende, bei denen wir waren oder Konferenzen und so weiter. Immer wieder ist dieses Thema da aufgekommen. Nachfolgen, sich ganz in den Dienst Gottes zu stellen, nicht irgendwie rumprobieren hier und da, sondern sich eben also den Glauben wirklich im Alltag auszuleben und sich voll auf Gott zu konzentrieren und zu fokussieren. Und das hat mich seitdem immer begleitet, also seit meiner eigenen Jugendzeit bis jetzt. Und warum ich es in der Jugend gemacht habe, ist wahrscheinlich der Grund, weil in dieser Zeit, in der Jugendzeit, ganz viele wegweisende Entscheidungen getroffen werden, die das ganze Leben dann betreffen und beeinflussen. Und da ist es mir so wichtig, dass man sich diesen Gedanken, der sicherlich bei euch in der Jugend auch immer wieder vorkommt, aber einfach nochmal zu betonen und die Jugendlichen herauszufordern, darüber nachzudenken, wie verlebe ich eigentlich mein Leben? Ne? Also jetzt steht die Berufswelt einem offen, man studiert oder macht eine Ausbildung und was kommt danach? Man heiratet, was macht man mit der Familie? Und in all diesen Entscheidungen immer diesen Blick zu haben, ich möchte ganz hingegeben Gott nachfolgen. Das ist so der Grund.
Und dass dich das ja bewegt, heißt ja, du musst irgendwann den Startpunkt gehabt haben, nachzufolgen. Wie sah das bei dir aus? Wie hast du dich für Jesus entschieden oder wie hast du ihn kennengelernt?
Ich würde sagen, es ist eine Bekehrungsgeschichte, die viele teilen können, wahrscheinlich, die in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind, aber worüber gar nicht so häufig gesprochen wird, also wie das jetzt konkret abgelaufen ist. Ich bin halt christlich aufgewachsen, meine Eltern sind schon, Großeltern schon ganz lange im Glauben. Mein Großvater hat in der ehemaligen Sowjetunion für den Glauben gelitten, auch sein Bruder ist ins Gefängnis gekommen. Also ganz viele Nachteile haben die gehabt. Also ich bin in so einer Glaubensfamilie eigentlich aufgewachsen und mein Vater war ja lange hier auch Ältester in der Gemeinde. Und irgendwann mit 5, 6 hatte ich so das erste Mal diesen Gedanken konkret für mich, dass ich mit Sünde konfrontiert bin oder dass ich mit dem Thema Sünde konfrontiert wurde und die Konsequenz eben aufgezeigt wurde, dass es die Hölle gibt für diejenigen, die in Sünde leben. Und zu dem Zeitpunkt war das wahrscheinlich so ein wenig aus der Angst heraus motiviert, ich möchte nicht in die Hölle, sondern in den Himmel zu Gott kommen, dass ich dann mit meiner Oma gebetet habe und ja, um Vergebung meiner Sünden eben gebeten habe. Und das sehe ich für mich auch so als den, ja, den Start der Bekehrung an oder den Zeitpunkt der Bekehrung. Aber ich würde sagen, es ist nicht so ein klassischer punktuelles Ereignis gewesen. Also dieser eine Moment und dann ist auf einmal alles bei mir anders gewesen oder verändert gewesen im Denken, sondern das war mehr oder weniger ein Prozess. Und der hat sich hingezogen. Und das war eine, ja, also ich war nie so ein Mensch, der viele schlimme Sachen gemacht hat oder sowas. Ich war meistens ein gehorsamer Junge zu Hause und bin jetzt nicht groß ausfällig geworden oder so in meinem Lebensstil. Das heißt, von da bin ich eigentlich schon so mehr oder weniger christlich aufgewachsen und habe christlich gelebt. Aber so in der Teenie-Zeit, 14, 15, in dem Zeitraum, da habe ich mich nochmal ganz neu mit diesem Gedanken befasst. Möchte ich diesen Weg eigentlich weitergehen, den ich eingeschlagen habe? Also geht mein Leben weiter jetzt in die Jugend und in die Gemeinde und dann diesen Lebensstil? Oder mache ich das wie viele aus meiner Klasse, die dann eben anders gelebt haben oder aus dem Fußballverein? Und da habe ich mich dann irgendwie mit 16 ungefähr, glaube ich, habe ich mich taufen lassen. Und um diesen Schritt zu gehen, der Taufe, da habe ich nochmal ganz für mich persönlich das nochmal festgemacht. Ich möchte wirklich Jesus nachfolgen mit meinem ganzen Leben. Und ich würde sagen, bis dahin ungefähr hat sich vielleicht dieser Prozess abgeschlossen, dass ja, ich mich bekehrt habe, beziehungsweise in die Nachfolge gestellt habe. Und das war also so die Taufe, das war für mich so der Startpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt Volldampf, jetzt möchte ich voll für Jesus leben.
Also war bei dir so 14, 15, dass du gesagt hast, kompromisslos Jesus nachfolgen.
Ja, so ungefähr, ja.
Okay. Ich frage anders an. Wusstest du, dass ich auch schon mal über Elia gepredigt habe dieses Jahr?
Nein.
Sehr interessant. Ich habe, als du so gesagt hast, schlag mal bitte 1. Könige 18 auf, da war ich so, nein, bitte nicht.
War es der gleiche Text?
Also ich habe bei 18 angefangen, aber bei mir ging es mehr um 1. Könige 19.
Okay.
Dass Elia dann diese Wüstenwanderung hatte und zu Gott gegangen ist. Es ging um Gott erkennen. Aber ich hatte erstmal, mir ist mein Herz in die Hose gerutscht, weil ich dachte, dass er jetzt einfach die gleiche Predigt nur viel besser machen wird.
Boah, da bin ich mir nicht sicher, ob das viel besser wäre.
Boah, weiß ich nicht. Und da habe ich mir so eine Frage gestellt. Wenn du predigst, ist es dann bei dir so, dass du sagst, oh, ich finde diese Predigt von mir besser als diese Predigt von mir? Oder ist der generelle Gedanke, nein, die sind alle gleich gut, weil alle das gleiche Ziel verfolgen? Oder kannst du schon sagen, nee, das gefällt mir mehr als das?
Da muss ich nochmal nachfragen. Beziehst du das auf, wenn ich zurückblicke und auf die Predigt schaue, wie die Predigt jetzt rübergekommen ist, wie sie gelaufen ist? Oder meinst du generell, dass ich diesen oder jenen Text predige? Und
nein, wie du gepredigt hast.
Wie ich gepredigt habe, okay. Da würde ich definitiv sagen, dass ich Predigten habe, die gut gelaufen sind und Predigten, von denen ich sage, die sind nicht gut gelaufen. Aus meiner Sicht, vielleicht aus der Intensität der Vorbereitung, wo vielleicht nicht ganz so viel Zeit war, vielleicht durch Umstände, die im Gottesdienst oder im Jugendamt oder sowas waren, die irgendwie ablenkend für mich waren, wo ich dann gemerkt habe, okay, es kommt nicht so rüber oder ich bin einfach in einer schlechten Tagesform, man fühlt sich irgendwie ein bisschen krank oder so. Da gibt es auf jeden Fall Predigten, von denen ich sagen würde, die würde ich so nicht mehr wiederhalten. Die müsste ich überarbeiten, da müsste ich gewisse Dinge ändern. Aber trotzdem glaube ich, dass Gott auch durch diese vermeintlich aus meiner Sicht nicht so guten Predigten trotzdem etwas tun kann. Also
ja.
Ne, Gott ist ja nicht daran gebunden an meine Performance, sondern er kann auch etwas daraus tun. Aber aus meiner Sicht würde ich diese Wertung vornehmen, ja.
Das kenne ich. Also ich habe jetzt nicht oft in der Jugend gepredigt. Aber wenn ich gepredigt habe, du hast gerade im Nebensatz erwähnt, wenn im Raum was ablenkend war. Du hast ja auch damit angefangen, dass dich Dinge im Raum oft ablenken können, dass du deine Gedanken schweifen lässt. Und ich habe das so gut verstehen können. Als ich letztens einmal in der Jugend vorne stand und diesen Mix aus Predigt und Anbetungsteil gemacht habe, haben zwei Personen einmal kurz getuschelt. Ich war so raus mit meinen Gedanken. Ich war komplett weg.
Ja,
also ich konnte das so nachvollziehen.
Ja. Ich habe das mal erlebt vor ein paar Jahren in der Jugend, da also als ich noch Jugendleiter war, da hatten wir nach der Jugendstunde so ein gemeinsames Essen gehabt und da wurde teilweise hinten in der Küche was vorbereitet. Und das ist ja mit dem Jugendraum selbst so verbunden. Da lief dann der Wasserkocher und noch irgendetwas und das war einfach ein irrer Geräuschpegel. Und ich konnte mich vorne gar nicht mehr richtig konzentrieren darauf. Ne? Es war richtig, die Idee war cool, dass wir was zu essen machen, aber das war einfach ablenkend. Und da, ja, da war ich mit dem Gedanken immer gegen diesen Geräuschpegel irgendwie, habe ich angesprochen.
Und trotzdem finde ich, die Message kam rüber, also jetzt am Freitag auf jeden Fall, war auch nicht so ein Geräuschpegel, war ja ein bisschen leerer im Raum.
Gut, ja.
Ja. Genau, ich wollte noch so ein bisschen persönlich einmal nachhaken, wenn du über Kompromisse sprichst und dass du auch dich mit 14, 15 nochmal richtig aufgemacht hast, dich neu entschieden hast nochmal. Wenn es jetzt nicht zu persönlich ist, das zu fragen, inwiefern hast du gemerkt, dass du Kompromisse eingegangen bist? Welche Kompromisse hast du geschlossen oder wie hast du es auch geschafft, dann diese Kompromisse zu überwinden oder auszumerzen?
Also ich habe eben schon gesagt, dass ich gefühlt relativ ein gehorsames Kind war, das so mehr oder weniger schon auf diesen christlichen Werten, die wir haben, dass ich mehr oder weniger so gelebt habe. Ich war jetzt nie derjenige, der große Ausreißer hatte, aber natürlich bin ich auch mit irgendwelchen Themen in Berührung gekommen, die Jungs in meinem Alter eben berührt haben. Sei es Alkohol oder Zocken war früher ein großes Thema auch, ne? Da hat man noch so richtig an den Computern gespielt. Und man hat sich getroffen zu den Partys, da hat man die großen Computer-Tower mitgeschleppt und Bildschirme und so weiter. Also diese Berührungspunkte hatte ich und ich habe eine Zeit lang, da war ich auch wahrscheinlich so 14, 15, sehr viel FIFA gespielt. Das war damals FIFA 98, FIFA 2000, das ist lange her, ich weiß. Am Computer dann aber irgendwie, also ganz viele in meinem Umfeld haben das gemacht und ich war so ein bisschen auf dem Weg, vielleicht auch in diese Richtung zu gehen. Habe dann aber in diesem Zuge, dass ich mich ja irgendwie auf Gott ausrichten wollte, gesagt, okay, ich könnte mich jetzt verlieren in dieser ganzen Computerwelt und Digitalwelt und sowas. Ne? Das war ein großes Thema in meiner Klasse, bei vielen Freunden aus der Klasse, weiß ich. Und da habe ich für mich dann irgendwann den Schlussstrich gezogen und habe gesagt, nee, ich möchte lieber rausgehen und mit den anderen Teenie-Jungs oder dann später in der Jugend irgendwas im realen Leben erleben und nicht irgendwie vorm Bildschirm sitzen und da in diese Zockerwelt abdriften. Ne? Hätte passieren können. Ich bin Gott sei dankbar, dass es nicht passiert ist. Auch beim Thema Alkohol, das war natürlich im Fußball immer ein großes Thema. Also spätestens, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich denke, in der A-Jugend war das, wo immer wieder auch dann nach dem Spiel Bier getrunken wurde oder dann, dass man auf Weihnachtsfeiern gegangen ist, dann waren sie in irgendwelchen Diskos und so weiter. Wo auch immer ein Stück weit diese Versuchung da war, diesen Kompromiss einzugehen. Ja, ich will ja dabei sein irgendwie und gehöre ja auch zur Mannschaft und aber da habe ich für mich damals ganz klar den Schlussstrich gezogen und habe gesagt, nee, da mache ich jetzt nicht mit. Ich spiele gerne mit euch Fußball, ich bin beim Training, bei allem dabei, aber ich trinke die Cola und bin auf diese Art und Weise mit euch zusammen.
Also hast du relativ früh den Hahn zugedreht sozusagen, bevor das Wasser zu sehr strömte.
Richtig.
In diese Richtung.
So kann man sagen, ja.
War es denn für dich schwer, zum Beispiel sowas wie Computerspielen sein zu lassen, obwohl es dir schon gefallen hat? War es schwer, das zu lassen, auch wenn du noch nicht tief drin warst, aber es kann ja trotzdem schon herausfordernd sein.
Es ging eigentlich, also es war natürlich eine Faszination und man konnte damit gut seine Zeit füllen oder ich konnte sie damit gut füllen. Aber, also das ist schon sehr lange her, ne? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwie wahnsinnig große Kämpfe da hatte oder so. Ich glaube, ich hatte einfach viele richtig gute Freunde, die zum Glück gar nicht in großer Berührung damit waren, die es mir leicht gemacht haben, einfach coole Dinge mit ihnen zu erleben. Die meisten meiner Freunde sind auch älter gewesen als ich. Die haben also 2-3 Jahre vor mir schon Führerschein gehabt. Das heißt, wir sind schon viel unterwegs gewesen. Wir waren ständig im Wiehengebirge irgendwo wandern und haben da mitten in der Nacht auf dem Turm Lobpreiszeiten gehabt und solche Sachen. Also ganz viel unterwegs waren wir. Von daher, glaube ich, hat es mir das einfacher gemacht, da irgendwie loszukommen oder nicht reinzusinken. So richtig drin war ich ja noch gar nicht.
Ja.
Glaubst du, dass man als Christ irgendwann an den Punkt kommen kann, dass man sagen kann, ich lebe gerade komplett kompromisslos, nur für Christus? Oder glaubst du, dass man vielleicht unbewusst eigentlich immer Kompromisse schließt und man versucht, die immer weniger werden zu lassen, aber es eigentlich nicht schafft?
Das ist eine gute Frage. Also ich könnte sie nur aus der Theorie heraus beantworten, weil ich bei mir definitiv immer die Gefahr der Kompromisse habe und ich würde vermuten, dass wir immer in so einer gewissen Spannung stehen. Also selbst als eine Person, die geistlich total siegreich vorangeht und ein richtig gutes geistliches Leben hat, glaube ich, die kann immer in der Gefahr stehen, Kompromisse einzugehen. Also wenn wir uns alleine David anschauen in der Bibel, der dann gewisse Fehltritte auch hatte, wo er einfach Kompromisse mit der Sünde eingegangen ist, obwohl er ein siegreiches Leben geführt hat mit Gott. Auch andere Beispiele könnte man nennen, Petrus oder so. Auch selbst Paulus sagt ja, ne, dass er immer so ein bisschen am Struggeln ist und dass das Fleisch in ihm hochkommt, so wie er das nennt. Also ich glaube schon, dass man immer in der Gefahr steht, Kompromisse einzugehen.
Wenn ich das Wort höre, Kompromisse, dann habe ich immer die Konnotation, dass es heißt, nur Jesus, nichts von der Welt. Und das ist ja so ein starker Kontrast. Wie würdest du das kommentieren, dieses Bild?
Meinst du...
Wisst ihr, was ich meine?
Nicht ganz. Also vielleicht verstehst du die Frage, ich verstehe sie nicht ganz.
Ich meine halt im Sinne von, ich darf nur noch Bibelsachen machen, nur noch Zeit mit Jesus verbringen und nichts mehr mit der Welt zu tun haben. Das klingt für mich oft im Wort Kompromisse mit, auch wenn ich weiß, dass es das nicht bedeutet, aber vielleicht klingt es auch für andere so.
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, dass diese Kompromisslosigkeit bezieht sich, oder will ich in erster Linie darauf beziehen, was unsere Lebenseinstellung, unsere Lebensausrichtung angeht. Worauf setze ich mein Vertrauen? Worauf baue ich mein Leben eigentlich auf? Natürlich haben wir Momente, in denen wir gerade jetzt nicht irgendjemandem vom Evangelium erzählen oder wo ich nicht in der Bibel lese, sondern wo ich einfach nur Spaß habe, in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwas Schönes mache, Fußball gucke oder Fußball spiele oder was weiß ich, irgendwas anderes Alltägliches mache. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass das von der Welt ist. Das sind einfach Dinge, die im Alltag eines Menschen vorkommen. Aber mit der Welt ist ja in der Bibel, also wenn wir uns entscheiden zwischen Jesus und der Welt oder keine Kompromisse mit der Welt einzugehen, ist ja dieses System der Welt gemeint, also diese Sünde, dass ich dem nachgehe und dass ich darauf mein Vertrauen setze, auf die Dinge, die mir eben durch die Welt, durch den Teufel irgendwie gewisserweise angeboten werden. Und ich glaube, da kommt es auf diese Grundausrichtung ein. Bin ich bereit, in allem, also in allen Lebenslagen, in allen Situationen, mein Leben eben auf Jesus zu fokussieren? Oder geht es auch um meine Selbstverwirklichung? Geht es um Dinge, die andere an mich herantragen von außen, die ich machen sollte oder was auch immer, und ich verwickle mich dann in gewisse Dinge, die mich von Jesus ablenken. Also bin ich in der Uni, dann möchte ich kompromisslos für Jesus leben. Ich möchte für ihn da sein, ich möchte brauchbar sein für ihn, wenn er mich mit anderen Leuten in Verbindung bringt. Bin ich zu Hause in meiner Familie, möchte ich das auch. Bin ich in einem Fußballverein, möchte ich das auch. Bin ich auf der Straße, so wie ihr das in der Jugend schon jetzt kürzlich gemacht habt, so Evangelisationseinsätze, möchte ich mich gebrauchen lassen. Egal wo ich bin, beim Einkaufen, ich möchte einfach bereit sein, mit dieser Grundeinstellung herangehen, Jesus, ich möchte für dich leben, ich halte mich an deine Prinzipien und ich möchte brauchbar sein für dich. Und ich glaube, darum geht es, dass wir da keine Kompromisse eingehen und sagen, okay, Sonntag bin ich der Christ, Sonntag mache ich das, was Jesus will, und am Montag im Alltag, dann dreht sich es um meine Wünsche.
Ich finde, in deinem Leben sieht man richtig gut, dass du hast mit 14, 15 schon gesagt, dass du versucht hast, Kompromisse vollkommen wegzuschmeißen, sage ich mal, und kompromisslos zu leben. Und du hast auch das Lied zitiert, Treue fängt schon im Kleinen an. Und irgendwie, du bist voll das Paradebeispiel dafür, dass wenn man früh anfängt, treu zu leben, es baut ja darauf auf. Und du lebst, denke ich mal, heute immer noch, oder versuchst immer noch kompromisslos zu leben und treu zu leben.
Du hast es gut formuliert, ich versuche.
Ja, ja. Ne?
Genau, wie ich eben schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das Paradebeispiel bin, aber ich versuche, mein Leben nach Jesus auszurichten und kompromisslos zu leben, aber mein Leben ist weit davon entfernt, perfekt zu sein.
Ja, die Frage, auf die ich hinaus wollte, war, glaubst du, dass, wenn man früh Treue lernt, dass es später einfacher wird?
Definitiv.
Also, dass ein Mensch, der jetzt 25 ist, schwerer hat, treu zu lernen, als ein Mensch, der mit 14 angefangen hat.
Ja, die Frage ist, also man könnte jetzt darüber streiten, was früh ist,
ja,
ob 25 vielleicht auch noch früh ist. Also ich glaube, wenn du es mit 14 anfängst, ist es wahrscheinlich leichter als mit 25. Mit 25 ist es wahrscheinlich leichter als mit 65,
ja, okay,
wenn sich da jemand bekehrt. Aber es ist in keinem Fall unmöglich, ne? Das müssen wir dazu sagen. Aber ich denke einfach, wenn man jung ist, dann ist man... ist man viel formbarer, einfach vom Charakter, weil der sich eben noch ausbildet, viel stärker. Und das ganze Leben, die Weichen noch gestellt werden. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Spruch, ne, jung gewohnt, alt getan, hat mein Opa mir immer gesagt, dass wenn man früh damit anfängt und sich an eine Sache gewöhnt, dass es dann später viel leichter von der Hand geht. In praktischen Sachen, aber auch was so die Lebenseinstellung angeht. Also wenn ich von früh daran gewöhnt bin, mich an das halten zu wollen, was Gott sagt, also in seinem Wort lese und versuche, das umzusetzen, dann wird mir das später, glaube ich, auch leichter fallen.
Das ist eigentlich eine wichtige Erkenntnis, die man als junger Mensch haben sollte, dass was man jetzt macht, wegweisend ist für den Rest des Lebens. Also deswegen, ich weiß nicht mehr genau, wo ich die Predigt gehört habe, aber es ging darum, dass man gerade als Jugendlicher viel Bibelstudium machen soll, viel in die Beziehung zu Jesus investieren soll, viel dienen soll, weil das wegweisend ist für das, was du dein ganzes Leben lang machen wirst.
Und definitiv.
Man entscheidet so jetzt, was man sein will später.
Ja. Es sollte auch nicht aufhören später mit dem
Bibelstudium. Ja, genau. Ja.
Aber anfangen, genau, ja. In den Sprüchen steht das auch, gewöhne einen Knaben an den Weg und ihm wird später leichter fallen oder so. Also aus dem Kopf wird zitiert. Also das ist durchaus ein biblischer Gedanke.
Ja. Du meintest vorhin, da haben wir auch über Kompromisslosigkeit geredet und du meintest, dass du bist eben nicht die ganze Zeit im Bibellesen zum Beispiel. Und ich habe den Gedanken gehabt, also momentan frage ich Menschen so ganz basic Sachen. Ich laufe rum und frage Menschen so, hey, was ist deine Geistesgabe? Oder wie machst du stille Zeit? Sowas einfach. Und das will ich dich jetzt auch fragen, wie machst du stille Zeit, Michi? Liest du die Bibel jedes Mal von vorne nach hinten durch? Oder liest du gerade den Petrusbrief und denkst, ey, ich habe eigentlich Bock jetzt auf Timotheus und liest danach einmal den Timotheusbrief und dann, ich habe Bock auf 2. Mose und liest dann 2. Mose? Oder orientiert sich das für dich an den Predigten oder wonach
machst du das? Das ist durchaus unterschiedlich. Also im Moment ich bin jetzt im zweiten Jahr dabei, die Bibel eben chronologisch zu lesen. Wir haben ja in der Gemeinde im letzten Jahr das gemacht. Da haben wir in einem Jahr durchgelesen, da habe ich das gemacht. Und jetzt haben wir es auf 2 Jahre eben gestreckt, ein bisschen weniger pro Tag zu lesen. Da bin ich jetzt gerade dabei. Aber ich habe das auch schon, die andere Variante ausprobiert, die du genannt hast, wo ich dann einfach Bücher durchgelesen habe. Aber ich lese immer Bücher, biblische Bücher durch, weil ich den Kontext eben im Zusammenhang verstehen möchte, das, was da geschrieben steht. Und da springe ich nicht hin und her. Diese Variante hat natürlich den Nachteil, dass man manchmal so gewisse Bücher gar nicht liest, weil sie halt nicht drankommen, man hat gerade keinen Bock drauf oder so. Und anderes spricht einen vielleicht etwas mehr an. Das habe ich aber auch schon gemacht und ist sicherlich auch gut, weil manchmal ist man vielleicht in einer Lebensphase, wo dir gerade 3. Mose, es ist Gottes Wort auf jeden Fall und es sagt dir was. 3. Mose 16, Hammerkapitel zum Beispiel über den großen Versöhnungstag, wo man so viel über das Evangelium lernen kann. Aber trotzdem sind da sehr viele andere Opfervorschriften und so weiter und das bringt dir vielleicht gerade nicht so viel, wenn du durch eine Tiefe gehst und du liest die Psalmen oder liest irgendwelche Zusagen aus den Briefen von Paulus, die dich dann viel mehr tragen durch diese Zeit. Ne? Dann kann es auch mal hilfreich sein, da einfach nur dieses Buch zu lesen, aus diesem chronologischen Lesen auszusteigen. Also es hat beides Vorteile. Genau, und was du eben sagst mit den Predigten, das kommt hinzu, dass ich manchmal dann auch, wenn wir zum Beispiel eine Predigtreihe haben und einen bestimmten Teil der Bibel durcharbeiten, dass ich dann eben diese Texte lese und dann den anderen Teil zurückstelle, den ich eigentlich gelesen hätte. Dann so in der Vorbereitung für die Predigt.
Wenn du so eine Predigt machst, wie viel nimmst du eigentlich für dich selbst mit, wenn du diesen Text vorbereitest? Weil es geht ja viel um Performance auch und den möglichst anschaulich zu repräsentieren, aber wie schaffst du es, da auch selbst für dich Erkenntnis rauszugewinnen?
Ja, ich glaube, diesen Spruch hört man ja oft, wenn man mit Predigern spricht. Ich lerne am meisten selber bei der Predigt, weil ganz viele Dinge, also ich finde die mega spannend, die ich da herausarbeiten kann aus den Texten. Wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und gut einsteigt, dann kommt so viel zusammen an Stoff, alleine für den, wenn man dieses Eva-Prinzip nimmt, wonach ich gerne predige, erklären, veranschaulichen, anwenden, dann für den Erklärungsteil des Textes, da sind schon alleine so viele Informationen drin, die ich mega spannend finde, die ich gelernt habe, wo irgendwie Zusammenhänge mir klar werden oder so, zwischen dem Text und dem davor oder sowas, die ich aber nicht in die Predigt mit einbauen kann, weil ich halt zeitlich begrenzt bin. Und dann versuche ich da irgendwie die Balance zu finden, dass ich genug Tiefe habe, aber durch den ganzen Text durchkomme und das auch anwenden kann. Aber da sind halt so viele Dinge, die ich trotzdem gelernt habe, die gar nicht in der Predigt rüberkommen. Also ich lerne da für mich immer sehr viel. Also mehr, als wenn ich nur zuhöre.
Und das hat bestimmt diesen Effekt, dass wenn du dann in Zukunft die Bibel liest, immer wieder Textstellen siehst, über die du gepredigt hast und dann weißt du einfach mehr, wenn du es liest wahrscheinlich. Ja. Hast du diesen Recap-Effekt, nenne ich es mal.
Den habe ich tatsächlich zwischendurch, aber ich muss auch gestehen, dass mein Gehirn nicht ganz so ist, dass ich alles behalte. Da ist mein Bruder Christian, also der kann mir immer sagen, worüber ich gepredigt habe und weiß die Gliederung meistens noch. Manchmal frage ich ihn dann auch, wenn ich schnell die Information haben muss, Christian, habe ich mal über diesen Text gepredigt? Und dann sagt er mir, ja, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Ja.
Das ist echt krass.
Ja, der ist ein Freak.
ich habe, also mit Christian hatte ich auch so ein, Christian ist so ein Elberfelder Typ, oder? Kann das sein?
Ja, sicher.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal mit ihm GBT gehabt und Leane zum Beispiel, sie hat eine Hoffnung für alle und das geht gar nicht. Christian nennt das Überlieferung.
So heißt das ja auch, Übertragung.
Also Übertragung oder so. Ja. Hast du eine, also hast du eine Luther oder was ist das?
Elberfelder.
Elberfelder auch, sicher. Okay.
Ja. Seit meinem 16. Lebensjahr.
Hammer.
Meine damalige Lutherbibel, die ich von meiner Mama bekommen hatte, das war ihre alte, die ist damals so auseinandergeflattert und dann musste ich halt eine neue mir besorgen. Und da habe ich meine älteren Freunde in der Jugend gefragt und die waren Elberfelder-Leute und die haben einfach gesagt, kauf dir die Elberfelder und seitdem habe ich dieses Buch da liegen.
Wenn du Psalmen liest, liest du dann auch in Elberfelder?
Sicher.
Boah, aber man muss sagen, dass die nicht so schön sind in Elberfelder.
Ach, es geht ja um den Inhalt.
Ja, das soll ja keine Kunst sein, ne? Soll ja gut sein. Nein.
Es ist ja immer noch Kunst,
ja, aber ich weiß.
Die Lyrik oder die Poesie in dem Psalm, das ist ja sowieso hebräische Poesie.
Mhm. Aber die hat Luther sehr gut rübergebracht.
Ja. Ja.
Ich bin auch Team Elberfelder, hier liegt ein Elberfelder.
Ja, sehr gut.
Aber wenn ich bei den Psalmen und Sprüchen bin, dann werde ich, glaube ich, kurz auf Luther wechseln und dann wieder zurück.
No.
Ich habe noch eine Frage.
Also ganz kurz dazu. Okay. Ich habe schon mal im Gottesdienst als Segen am Schluss Psalm 121 zum Beispiel vorgelesen. Da habe ich dann tatsächlich die Luther genommen, weil der Wiedererkennungswert bei dem größten Teil der Zuhörer einfach viel größer ist. Ne? Mhm. Aus dem Grund mache ich das dann schon manchmal. Aber wenn es für mich darum geht, die Bibel zu lesen oder zu studieren, da könnte ich genauso gut die Luther auch nehmen. Die ist aus meiner Sicht genauso gut. Aber die Elberfelder gefällt mir halt noch besser. Und deswegen lese ich für mich selber die Elberfelder und predige daraus.
Ja. Ich auch. Sehr gut. du hast zum Beispiel in Josua die Stelle vorgelesen mit Ich erbaue mein Haus, wir wollen im Heil den Herrn dienen. Damit Josua, er hat ganze Kompromisse gemacht. Und ich habe mir die Frage gestellt, er sagt ja, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Inwieweit du als Familienvater zum Beispiel kannst den geistigen Zustand deiner Familie, wie weit hast du denn selbst in der Hand? Zum Beispiel, wie weit kannst du deine Kinder dahingehend erziehen, dass sie am Ende Jesus annehmen oder mit Jesus ganze Sache machen und kompromisslos leben? Und wie weit sind die sich selbst überlassen?
Boah, das ist eine Frage, die ich mir seit einiger Zeit schon stelle und mit Katharina zusammen auch, wo wir immer wieder überlegen, wie können wir unsere Kinder so ausrichten, dass sie möglichst den Weg mit Jesus gehen. Und ich glaube, wir haben das zum Teil in der Hand, dass wir, wenn man das mit so einem Bild vergleicht, dass wir das Kind auf den richtigen Weg draufstellen können und sagen können und zeigen können, da hinten geht's hin, da ist Jesus, da ist Gott, das ist der richtige Weg. Aber den Weg gehen muss das Kind eben selber. Und es muss selber die Schritte da machen. Und es kann auch umdrehen und sagen, nee, ich pfeife drauf, ich möchte da nicht hin. Auf der anderen Seite sieht es schöner aus. Das heißt, die letztendliche Entscheidung oder Verantwortung trägt natürlich das Kind selber. Aber ich möchte alles daran legen und alles dafür tun, dass meine Kinder eben auf diesen Weg gestellt werden, der in die richtige Richtung geht. Und das probieren wir im Alltag immer wieder zu tun, immer wieder aufzugreifen, jede Möglichkeit, die sich irgendwie bietet, um zwanglos und natürlich über biblische Werte zum Beispiel zu sprechen, Ehrlichkeit oder Höflichkeit, einfach solche Dinge, die uns wichtig sind, die wir aus der Bibel erkennen, aber darüber hinaus dann auch immer wieder auf das Evangelium zu sprechen zu kommen, was wichtig ist oder wie komme ich eigentlich in den Himmel, dass diese ganz grundlegenden Fragen geklärt sind für sie, also dass sie es rein intellektuell wissen und hoffentlich zu dieser Entscheidung dann irgendwann kommen. Und wir merken das jetzt beim Bibellesen abends, wir sind gerade im Buch Richter, spannendes Buch. Mit 10, 8 und 6-Jährigen zu lesen, mit den ganzen Sachen, die da passieren, ist schon krass. Und da aber auch immer wieder sie darauf vorzubereiten, mit der Bibel zu reden und zu argumentieren und alles an der Bibel zu prüfen. Ne? Gestern oder vorgestern war es gestern, als wir Simson gelesen haben, dass er die Philisterin sah und dass sie ihm gefiel und er wollte sie einfach haben als Frau. Und da habe ich mit denen dann darüber gesprochen, ja, sollen wir das tun? Dürfen wir so etwas tun? Oder Gott hat doch eigentlich was ganz anderes vorher gesagt. Und so versuchen wir immer diese Verknüpfungen für sie auch zu ziehen und sie daran zu gewöhnen, mit der Bibel eben zu argumentieren. Aber die Entscheidung selber müssen sie treffen später.
Hast du ein Lieblingsbuch in der Bibel?
Ein Lieblingsbuch selbst, also ich würde auf jeden Fall sagen, das Alte Testament fasziniert mich unglaublich, wenn ich es jetzt auf den einen Bibelteil reduzieren müsste. Und im Alten Testament faszinieren mich die Geschichtsbücher sehr stark, eben weil wir an dieser Geschichte, an dem Handeln der Personen sehr gut sehen können, wie Gott eben gewirkt hat, wie diese Menschen kompromisslos gelebt haben oder Kompromisse geschlossen haben, wie sie mit Gott einfach vorangegangen sind, wie Gott gewirkt hat mit dem Volk Israel und so weiter. Also die Geschichtsbücher faszinieren mich schon sehr. Ja.
Nice.
Also im Neuen Testament dann ebenbürtig Apostelgeschichte zum Beispiel. Finde ich auch mega interessant als Geschichtsbuch im Neuen Testament. Mhm. Aber auch, ja, also ich weiß nicht, also fällt mir echt schwer, das mich festzulegen. Auch bei Bibelfersen würde ich nicht sagen, ich habe einen Bibelvers, der so mein Lieblingsvers ist. Auch im Neuen Testament gibt es mega Bücher, die ich einfach hammermäßig finde. Also die ganze Bibel ist voll davon. Aber auch die mich so persönlich sehr ansprechen und herausfordern.
Und da passt dann ja der Predigttext auch super rein, als ein geschichtlicher Text oder eine Darstellung. Dann ist ja diese Stelle, in der Elia das Volk vor die Wahl stellt, entscheidet euch für Gott oder für Baal. Mhm. Und er sagt ja auch die Formulierung, ich gebe es jetzt gerade aus dem Kopf wieder, wenn Gott der Herr ist, dann entscheidet euch für ihn, folgt ihm nach. Und wir wissen ja jetzt aus unserer Perspektive, dass Baal nicht Gott ist, sondern ein Götzen ist, nicht wirklich Macht hat oder eben gar nicht existiert. Und ich habe zwei Fragen bekommen über Baal, die du vielleicht beantworten kannst, die uns in dem Verständnis helfen. Und zwar, was genau betet das Volk an, wenn sie Baal anbeten? Er ist ja nicht existent, er hat ja keine Kraft, trotzdem beten sie ihn persönlich an. Mhm. Also was genau beten sie an? Beten sie dann die Vorstellung an oder etwas Materielles? Das war so die Frage.
Ist ja mit anderen Religionen heutzutage auch so.
Ja, genau. Also im Prinzip alles, was nicht, also immer wenn Gott nicht, unser Gott nicht angebetet wird, ist ja die Frage, was betet man in dem Moment an, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das beantworten kann. Also im Prinzip geben wir irgendeiner Sache, ob es jetzt das Material ist, aus dem der Götze hergestellt ist, oder ob es heute irgendwelche Ideologien und Konzepte sind, die dahinter stehen. Irgendeine Sache oder dieses Etwas stellen wir dann eben höher als Gott und beten es an. Jetzt ist die Frage, ob wir dadurch automatisch das teuflische System dahinter stehen haben. Und ich denke ja, dass der Teufel eben hinter all diesen anderen Religionen steht, als ein Versuch, uns auf unterschiedlichste Art und Weise von Gott wegzuziehen, als Menschheit oder als Menschen. Und dass wir ein Stück weit, tue mich schwer zu sagen, dass man in dem Moment wirklich den Teufel anbetet, vielleicht ist das so auch, weiß ich nicht genau, oder einfach dieses System, das er geschaffen hat, um uns von Gott wegzukriegen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber ich glaube, ich kann es gar nicht genauer hier sagen.
Damit gehst du schon auf die zweite Frage ein, die mir gestellt wurde, nämlich ob es der Teufel sein kann, der hinter solchen Götzen steht und der, wenn diese Götzen angebetet werden, dann Taten vollbringt, damit Menschen glauben, dass der Götze real ist oder dass diese Gottheit real ist, die sie anbeten. Und ich meine, jetzt ein bisschen schon auf Eingang, dass der Teufel dahinter stecken kann. Aber wenn du jetzt dir unsicher bist, darauf einzugehen, dann...
Na, wir können vielleicht noch etwas da hinzufügen. Paulus sagt im Epheserbrief, Kapitel 6, glaube ich, über der Waffenrüstung, dass, also direkt bevor er zur Waffenrüstung kommt, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen mit den Mächten dieser Welt. Also das wegzudiskutieren, das ist unmöglich. Es gibt diese Mächte, die um uns herum da sind, und der Teufel ist eben der große Gegenspieler Gottes. Und ob jetzt er oder irgendeiner seiner Dämonen, also die für ihn wirken, jetzt hinter der einzelnen Religion steht, das ist jetzt unerheblich, aber dieses ganze System dahinter, das ist eben vom Teufel. Und wir als Christen stehen in diesem geistlichen Kampf. Und deswegen glaube ich schon, dass der Teufel eben dahinter steht, letztendlich. Ob es jetzt in dem einen Gewand oder dem anderen Gewand ist, in dem er daherkommt, ob es jetzt die oder die Religion ist, aber schlussendlich glaube ich, dass der Teufel ist, der dahinter steht.
Ich habe eine gefährliche Halbwissenfrage. Oh. Ich habe als Kind irgendwann mal gehört, auch über eine Predigt über diesen Text, und ich habe gehört, dass die Baalpriester, es war denen irgendwie möglich, im Tempel Feuer zu entzünden. Aber ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß auch den Kontext nicht mehr. Aber ich wollte fragen, ob du vielleicht etwas darüber weißt, weil ich immer wenn ich über diesen Text höre, denke ich so, yo, die haben es draußen gemacht, weil drinnen haben die da irgendwelche Zauber gehabt und sowas. Und ich weiß nicht mehr, von wo ich das weiß, aber vielleicht kannst du da Licht ins Dunkel bringen.
Also das habe ich noch nie gehört, aber ich bin jetzt auch nicht so tief in die Balforschung eingestiegen, aber ich meine, es gibt ja auch heute, also gerade wieder Epheser 6, dass es diese Kräfte und Mächte gibt in der Welt. Und es gibt auch heute krasse Berichte, wo anderen Leuten irgendetwas möglich ist, Dinge, also irgendwie in gewisser Weise übernatürliche Dinge zu erzeugen oder zu machen. Und die können wir nicht wegdiskutieren. Das heißt, in irgendeiner Form hat der Teufel ja eine gewisse Macht. Und ob das jetzt irgendwelche Tricks waren, die sie genutzt haben innerhalb des Tempels, oder ob das jetzt wirklich ein übernatürliches Feuer war, das die vielleicht machen konnten, das weiß ich jetzt nicht, ob es das gab, aber das wäre vielleicht auch möglich gewesen. Aber in diesem Moment war es völlig unmöglich, ja, weil Gott eben der Gegenspieler war und Gott hier gesagt hat, okay, hier demonstriere ich meine Macht und hier zeige ich, dass ich derjenige bin. Das heißt, selbst wenn es in anderen Fällen möglich gewesen wäre, dass sie Feuer erzeugen können, ist hier ganz klar, dass Gott gesagt hat, nee, so, bis hierhin und nicht weiter. Aber es gibt ja auch heute Geschichten, wir hatten vor vielen, vielen Jahren mal einen Missionar hier, der war, glaube ich, auf den Philippinen, glaube ich, als Missionar, der auch solche krassen Sachen erzählt hat, wo er mit so okkulten Priestern, also so aus der Naturreligion da irgendwie zusammengekommen ist, wo er richtig heftige Sachen erlebt hat, wo sich Dinge verwandelt haben und sowas, ne? Also direkt vor seinen Augen. Und der war ein sehr seriöser, bodenständiger Deutscher. Der hat da sich nicht irgendwas ausgedacht oder war nicht emotional oder sowas, sondern der hat davon berichtet. Also ich denke schon, dass es solche Sachen gibt, dass der Teufel sowas nutzen kann. Paulus spricht ja davon in Epheser 6, dass da eine gewisse Macht ist. Auch die Priester bei Mose konnten ja gewisse Zeichen nachmachen, als Mose vor dem Pharao war. Das heißt, die Zauberer konnten da auch in gewisser Weise übernatürliche Dinge schaffen. Die haben zwar nicht zur Verbesserung geholfen der Situation, aber sie konnten zumindest etwas auch nachmachen. Also in irgendeiner Form gibt es da schon.
Ich habe noch einige Fragen in meinen Notizen stehen, die nicht zum Thema gehören.
Okay.
Also wenn du noch welches zum Thema hast, Tim, ja, dann stelle sie.
Okay, ich will noch auf den Machtbeweis Gottes eingehen. Und zwar sehen wir dann, dass die Baalspriester Baal lange anrufen, stundenlang, wie es scheint, und sich auch selbst verletzen und darum bitten, dass Feuer vom Himmel fällt, um den Altar zu entzünden, und es passiert nichts. Und Elia verspottet sie auch dafür und nichts passiert. Und dann tränkt er den Altar des Herrn so oft, dass er richtig sifft vor Wasser, dass es nicht möglich wäre, ihn anzuzünden auf menschliche Art und Weise. Und er ruft Gott an, dass Gott Feuer vom Himmel schickt und es fällt Feuer und der Altar brennt und, so wie ich es verstanden habe, dass die Steine verbrennen sogar auch. Alles verbrennt vom Feuer, auch das ganze Wasser. Und da fragte ich mich, so Elia hat gesagt, Gott, beweise, dass du existierst, beweise, dass du der Herr bist. Inwiefern dürfen wir heutzutage Gott um so einen direkten Beweis bitten? Können wir darum bitten? Und wenn nein, wie sollten wir dann eher fragen?
Das ist eine gute Nachfrage. Danke, dass du sie stellst. Die kamen nach dem Jugendabend auch zu mir und ich selber war auch unzufrieden da, ne? Wieder über dem Thema mit Unzufriedenheit, zur Predigt, dass ich diesen Gedanken nicht ausführlicher erklärt habe. Elia ist ja gewissermaßen eine Ausnahmesituation oder eine Ausnahmepersönlichkeit auch, weil er so mit Gottes Geist gefüllt war, dass Gott ihn auf ganz außergewöhnliche Art und Weise gebraucht hat, als direktes Sprachrohr. Also Gott spricht zu Elia und Elia gibt das weiter, was Gott gesagt hat. Und auch andere Propheten. Elisa hat auch richtig krasse Sachen gemacht nach Elia. Aber nicht alle Propheten haben Wunder vollbracht. Aber bei Elia und Elisa war das ganz, ganz stark, ganz deutlich. Bei Mose ja zum Beispiel auch. So zu bestimmten Zeiten in der Heilsgeschichte sehen wir das immer wieder. Bei Jesus sehen wir es wieder, beim Anfang der Gemeinde. Also durch Paulus und Petrus sind krasse Wunder passiert. Danach wird nicht mehr davon berichtet. Auch in den Briefen wird nicht mehr so davon berichtet, dass in den Gemeinden völlig normal ist, dass da all diese Dinge passieren, die bei Petrus passiert sind. Und in der Offenbarung, also später, für uns noch in der Zukunft, kommen wieder richtig krasse Zeichen. Also diese Wunder kommen immer wieder an bestimmten Punkten in der Heilsgeschichte vor. Und eben auch hier bei Elia, um ganz klar das Volk auf den richtigen Weg zurückzurufen, benutzt Gott das hier. Ich glaube, also ich wäre sehr vorsichtig damit, jetzt in die Klasse zu gehen oder auf der Arbeit in der Abteilung, jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt mal so einen Gottesbeweis und ich bete jetzt das Feuer vom Himmel herab. Weil ich nicht weiß oder weil ich nicht glaube, dass es der Weg ist, auf dem Gott heute spricht, in erster Linie. Weil wir sein Wort haben, das vollkommen ist, das alles enthält, was wir wissen müssen, wo unter anderem diese Geschichten berichtet werden, aber viele andere Dinge auch, das Evangelium uns aufgezeigt wird und dass wir durch die Weitergabe des Wortes zum Glauben kommen sollen, nicht durch diese Überzeugung, die wir durch Wunder sehen, durch Zeichen. Paulus sagt das ja mehrfach, in Römer 9, glaube ich, oder 10 ist es, wo er sagt, wie sollen sie aber hören, wenn da niemand ist, der hingeht und es ihnen sagt, und dann in 10, Vers 17 kommt er zu dem Fazit, also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Der Glaube, das ist diese Verkettung, Glaube durch Weitersagen, also du hörst es durch Verkündigung, ob es schriftlich oder mündlich ist, aber du kriegst das Evangelium wirklich formuliert, serviert, und das kommt aber aus dem Wort Gottes. Also da entspringt der Glaube. Und diese Verkettung finde ich ziemlich wichtig. Der kommt nicht daraus, dass ich jemandem irgendwie ein krasses Wunder vorzeige, sondern durch das Wort Gottes. Das ist schlussendlich das, was uns den Glauben bringt. Und ich glaube, das ist der Ansatz, den wir heute wählen sollten. Also es wäre unglaublich heftig, wenn wir so ein Wunder heute auch sehen würden oder jemanden irgendwie dadurch zum Glauben kriegen könnten oder überzeugen könnten. Mhm. Aber es ist aus meiner Überzeugung nicht der Weg, den Gott heute wählt, sondern durch uns und durch sein Wort.
Es gibt ein Buch, das heißt Gottes unfassbare Wege, glaube ich.
Bruder Andrew, ne? Oder?
Nee, Bruder Andrew hat Schmuggler Gottes geschrieben.
Okay. Ich weiß, was du meinst.
Und von Open Doors.
Ja, ja.
Und in dem Buch wird auch beschrieben, dass in China war er unterwegs und hat Totenauferweckung miterlebt. Und Christen haben Leute, die Toten, also haben Tote auferweckt. Und wenn man Menschen auf der Straße gefragt hat, wer sind die Christen, dann war so, ja, das sind ja die Toten auferwecken. Aber diese Wunder haben nicht zum Glauben geführt und das wussten die Christen da auch. Und die haben gesagt so, hey, das ist kein krasses Wunder. Von denen, die wieder auferweckt werden, von denen bekehren sich 3 von 100 vielleicht. Mhm. Aber was ihr habt, Gottesdienste, und ihr könnt laut das Evangelium verkündigen, das ist das Wunder. Mhm. Und die wissen halt, was denen fehlt. Und ich glaube, weil wir das so offen machen dürfen, schätzen wir das zu wenig wert.
Ja.
Dass wir das Evangelium, weil daraus kommt Glaube, laut verkündigen dürfen.
Ja. Ich meine, in den ganzen Ländern, in denen das Christentum bedrängt und verfolgt wird, da ist ja der Besitz einer Bibel häufig schon strafbar. Dann verbuddeln die Leute das. Das kennen wir aus unserer eigenen Familiengeschichte von Vorfahren, die in Russland das Gleiche erlebt haben. Da ist eine Bibel in der ganzen Gemeinde gewesen oder sowas. Ne? Und die wird dann mal rumgereicht oder der Prediger bekommt sie dann zum Vorbereiten.
Bücher zerrissen oder sowas.
Genau. Ja. Das ist ja unglaublich, wie hoch sie das trotzdem geschätzt haben, dass sie das Wort Gottes irgendwie haben und irgendwie Zugang dazu haben oder nur zu Teilen des Wortes Gottes. Und wir haben eben das ganze Wort hier liegen in zig verschiedenen Ausführungen. Ne?
Elberfelder, ja.
Genau. Und in allen anderen auch. Zu Hause habe ich so viele verschiedene Übersetzungen und da schätzen wir das vielleicht manchmal zu wenig. Ne? Also es wirkt vielleicht ein bisschen zu banal manchmal, dass man sagt, ja, ich muss halt die Bibel aufschlagen und darin lesen und darin sehe ich und erkenne ich Gott. Aber das ist, glaube ich, der Weg, auf dem Gott heute in der Regel spricht. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Zeichen und Wunder passieren können, dass Gott sie immer noch gebraucht, so wie in China. Oder Hansi und Natalia haben mal davon berichtet, dass sie das ja auch erlebt haben, dass ein kleines Kind, das schon tot war, wieder zum Leben gekommen ist, ne? Nachdem sie gebetet haben und sich da bemüht haben um dieses Kind. Also ist ja auch ein krasses Wunder da im Stamm in Indonesien.
Ja.
Also solche Dinge passieren heute auch noch. Aber ich glaube, es ist nicht die Regel, um Leute zum Glauben zu führen.
Und wenn ich jetzt nochmal nachhake, wenn es jetzt nicht um diese großen Beweise geht, wie das Feuer vom Himmel, was, wenn es ich glaube, Gideon war da Situation ist, wo das fließen nass werden soll und die persönliche Entscheidung zu treffen. Wie kann man das beurteilen? Weil ich habe schon mal mit jemandem gesprochen aus der Jugend, der meinte, er hat Gott um ein Zeichen vom Wetter her gebeten und am nächsten Tag kam das Zeichen. Hat es dann Gott zugeschrieben. Inwiefern ist das dann biblisch berechtigt oder nicht?
Tja, schwierig zu beschreiben.
Ja.
Also
dass halt keiner sieht.
Ich denke schon, dass Gott eben auch durch Zeichen sprechen kann. Allerdings haben diese Zeichen, die allermeisten Zeichen, um die wir beten, haben einen gewissen Interpretationsspielraum, der zugelassen ist, ne? Wo man Dinge anders deuten kann oder anders irgendwie für sich interpretieren kann. Ich bin eher skeptisch, was diese Zeichen angeht für das Erkennen des Willen Gottes. Es gibt ein richtig gutes Buch, das hat mich in meiner Teenie-Zeit oder Jugendzeit geprägt. Hilfe, ich muss mich entscheiden, heißt das. Wo es um den Willen oder das Erkennen des Willen Gottes geht. Und da wird das sehr, sehr schön, finde ich, erklärt. dass diese Zeichen eben, es gibt innere Zeichen, es gibt äußere Zeichen, so wie das Wetter, das wäre ein äußeres Zeichen. Inneres Zeichen ist, dass man sagt, ich habe Frieden über eine Sache. Ja, ich habe aber schon Leute gehört, die Frieden über Sachen hatten, die definitiv gegen die Bibel waren. Ne? Dass man den Frieden hatte, eine Person zu heiraten, die nicht gläubig ist. Ja, also ich würde sagen, da ist irgendwo was beim Erkennen des Zeichens falsch gelaufen, weil die Bibel etwas ganz anderes sagt. Und da sind aus meiner Sicht so diese Schwierigkeiten, bei denen man vorsichtig sein müsste. Wir haben in dem Wort Gottes, also es gibt diesen souveränen Willen Gottes, der passiert sowieso, auch wenn wir nicht, also da können wir nichts machen, der läuft einfach ab, das ist die Weltgeschichte, Gott zieht das durch, weil er das so geplant hat. Und dann gibt es den ethischen Willen Gottes, den finden wir in der Bibel, so benennt der Gary Friesen, glaube ich, heißt er, der das Buch geschrieben hat. Der benennt den ethischen Willen Gottes und das gibt so die Rahmenbedingungen für unser Leben vor. Und alles, was innerhalb des biblischen Rahmens ist, da habe ich aus meiner Sicht die freie Entscheidung, muss aber weise eben vorgehen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Ne? Also nicht alles, was mir erlaubt ist von der Bibel her, ist sinnvoll. Wenn ich in die Mission will unbedingt, dass es so meine Lebensausrichtung ist, dann darf ich, also als junger Mann, dürfte ich aus meiner Sicht jede christliche Frau heiraten, aber nicht jede christliche Frau wäre sinnvoll für mein Anliegen, weil ich ja in die Mission will. Das heißt, ich muss jemanden finden, der auch brennt dafür, damit wir eben zusammen gehen können, sonst ist einer von uns unglücklich nachher. Also nicht alles, was erlaubt ist, ist gleich weise.
Ich habe mal, als ich in der 6. Klasse war oder so, kennt ihr das, wenn ihr krank seid, aber ihr nicht so krank seid und man könnte von der Schule zu Hause bleiben, man könnte eigentlich aber auch hingehen, so schlecht geht's einem nicht.
Kenn ich.
Und ich, als, wie alt war ich, 10, 11 Jahre alt, schlaues Kind, hab mir gedacht, ich würfle einfach. Oh. Und hab so gebetet, so, hey Gott, wenn das dein Wille ist und ich jetzt eine 6 würfel, dann gehe ich morgen zur Schule.
Alter.
Und ich habe 5-mal hintereinander eine 6 gewürfelt. Ich dachte so, Junge, okay, ich gehe.
Da wollte Gott dir das eindeutig sagen.
Ich habe doch so ein zweites Mal gewürfelt. Ich dachte, so kann doch nicht sein. Ich hab so,
krass.
Ja.
Ja, das ist witzig. Also,
ja. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, also du hast es schon gesagt, ich glaube, man kann den Willen Gottes oft sehr, sehr gut in der Bibel erkennen.
Mhm.
Und bei so speziellen Ereignissen oder speziellen Fragen, vor denen man vielleicht steht, oder wie nennt man das, Entscheidungen, hilft, habe ich gelernt, beten und Bibel lesen eigentlich immer.
Ja. Und ein anderes wichtiges Prinzip ist auch noch, oder was helfen kann, ist auf Erfahrung von anderen bauen, die schon durch gewisse, also die in der Lebensphase einfach weiter sind. Ob es jetzt der Jugendleiter ist oder die Eltern oder andere ältere Geschwister in der Gemeinde, Leute, die einfach dich kennen und von außen drauf schauen, ein bisschen objektiver vielleicht sehen können oder gewisse Dinge einschätzen können. Das hilft auch zutiefst ein biblisches Prinzip, dass man auf die Erfahrung von anderen baut. Also das würde ich nachrangig behandeln oder bewerten, aber Bibel lesen und Gebet auf jeden Fall, aber das auch noch hinzuziehen.
Davon sind die Sprüche ja voll.
Ja.
So, mein Sohn lerne von dem Wegen deines Vaters.
Und genau.
Sowas, ja.
Hast du Vorbilder, an denen du dich orientiert hast oder immer noch tust?
Ja, definitiv. Also zum einen ist es mein Großvater, der jetzt schon verstorben ist vor ein paar Jahren. Es war so krass, der ist verstorben. Ich habe im SB-Camp gepredigt an dem Abend über Psalm 90, dass unser Leben eben nicht lange dauert und wir vor Gott kommen werden. Und an dem Abend ist er auch gestorben. Das war für mich so eindrücklich irgendwie, dass das Leben da zu Ende gegangen ist. Er ist ein großes Vorbild für mich gewesen als Kind, weil er sich unglaublich für uns eingesetzt hat. Aber auch durch das, was ich über ihn gehört habe, von meiner Großmutter, auch von meinem Vater und von anderen Leuten, die über ihn berichtet haben, wie er kompromisslos für den Glauben eben einstand. Ne? Und mit 16 vor Gericht stand, weil er in einer Jugendgruppe war in Russland und sein Bruder dann, also mit seinem Bruder zusammen, sein Bruder wurde direkt abgeführt, der war nämlich Jugendleiter zu der Zeit und war dann im Gefangenenlager dort in Russland. Er durfte noch nach Hause, aber diese Kompromisslosigkeit hat mich immer sehr beeindruckt und diese Liebe für andere Menschen und definitiv auch mein Vater, der über den ich ja ganz lange Zeit beobachtet habe als Kind, wie er sich für die Gemeinde aufgeopfert hat und von der Gründung der Gemeinde an bis vor einigen Jahren Ältester war und sein ganzes Leben eigentlich da in die Gemeinde investiert hat. Also ich als Kind kann das ziemlich gut beurteilen, wie viel er für andere Dinge aufgewendet hat an Zeit und wie oft er in der Gemeinde war, auch wenn es Situationen waren, auf die er überhaupt keinen Bock hatte, die schwierig waren, die anstrengend waren, die sehr gefordert haben. Und er war trotzdem immer da, immer zur Stelle. Und das hat mich sehr beeindruckt und auch sehr geprägt. Und ich meine, dass ich und mein Bruder und mein jüngster Bruder, also Tobi und Christian, dass wir alle im Gemeindedienst stehen, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass wir von unseren Eltern dieses gute Vorbild hatten. Also für mich sind meine Eltern auch riesige Vorbilder.
Interessant mal so zu hören, dass du Familienvorbilder hast, weil oft hört man, dass man dass Leute aus der Gemeinde irgendwen haben, aber es ist so schön zu sehen, dass du das in der Familie vorgelebt bekommen hast.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin Gott unheimlich dankbar für meine Eltern und auch Großeltern und für das Vorbild, das ich da gerade für den Dienst in der Gemeinde bekommen habe.
Dein Vater müsste man mal zum Podcast einladen.
Ja, der könnte euch viel erzählen zur Entstehung der Gemeinde oder irgendwie so.
Ja, irgendwie sowas. Ja.
Oh Mann, das wäre so gut.
Ich habe jetzt, wir sind fast am Ende des Jahres und ich habe so das Jahr, die letzten Wochen ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich hatte für 2022 zwei Ziele. Ich wollte, es war so mehr die erste Hälfte des Jahres, ein Mann nach dem Herzen Gottes werden oder es mehr werden. Und die zweite Sache war Leiterschaft. Ich wollte Leiterschaft lernen und habe da bewusst für gelernt und mit anderen Leuten geredet und mir Sachen abgeschaut. Aber nach 1. Korinther 13 habe ich festgestellt, dass es alles sinnlos ist, wenn man Liebe nicht ausleben kann oder nicht gut ausleben kann. Und deswegen ist das mein Ziel für 2023 zum Beispiel. Und ich möchte die zuhören, ermutigen, dass man sich so Ziele setzt, weil mir hat das voll geholfen, in diesen Bereichen zu wachsen, wenn man regelmäßig dafür betet, von anderen Leuten lernt. Und ich möchte dich fragen, Michi, hast du sowas wie jährliche Zielsetzungen in Bereichen wachsen wollen? Oder ist das gar nicht von der Jahreszahl abhängig, sondern du hast immer mal wieder etwas?
Ja, also ich hatte das immer wieder mal, dass ich mir solche Ziele gesteckt habe, aber auch nicht immer konsequent. Also dass es für jedes Jahr irgendwie sowas war, was so mein Jahresmotto war. Als wir vor 2 Jahren diesen Bibelleseplan angefangen hatten, da war mein Ziel eben nochmal, dadurch, dass es so komprimiert die Bibel und schnell durchgelesen wird, noch tiefer in das Wort Gottes nochmal einzusteigen, auch viele Dinge nochmal mir selber vor Augen zu führen, die ich sonst nicht gelesen habe, weil sie einfach so kleine Randgeschichten sind, die irgendwie auf den Schirm zu kriegen. Das war so eine der Sachen. Aber ich glaube, es ist im Moment bei mir eher so, dass ich versuche, in gewissen Lebensphasen, in denen ich stecke, Dinge zu lernen. Zum Beispiel Geduld. Jetzt mit unseren Kindern, die ja noch relativ klein sind, wo wir oft an unsere Grenzen kommen, auch in der Erziehung, auch im Alltag einfach mit Stress und vielen Aufgaben und so weiter, wo wir oft versagen als Eltern, da trotzdem einfach zu lernen, diese Geduld aufzubringen für sie, um für sie da zu sein und ihnen das zu geben, was ihnen zusteht als unsere Kinder und sie nicht irgendwie so nachrangig behandeln. Und ich glaube, das ist bei mir eher so, dass ich diese Ziele, dass mir irgendwann das deutlich wird, Mann, das ist voll die Baustelle, daran möchte ich jetzt bewusst arbeiten in der nächsten Zeit so. Und das ist dann eher von gewissen Lebensphasen abhängig.
Hast du sowas, Tim?
Also ich habe manchmal so Jahresvorsätze gemacht an Neujahr, aber nie durchgezogen. Aber das waren nicht so langfristige geistliche Ziele. Und jetzt erst durch dieses Jahresziel der Jugend Gott erkennen, ist mir bewusst geworden, wie viel so ein Jahresmotto bringen kann, das man sich selber stellt. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall Dinge gibt, die ich für das nächste Jahr angehen möchte, die ich noch nicht klar definiert habe, aber wo ich auf jeden Fall mir so ein Motto selbst setzen möchte, nicht nur mit der großen Masse der Jugend, sondern auch einfach persönlich zu wachsen, weil ich merke, was für einen guten Einfluss es hatte auf unsere Jugend. Mhm. Und ich kann jetzt noch nichts konkret sagen, aber ich will es auf jeden Fall auch machen.
Nice. Auch als ich über Leiterschaft sehr lange nachgedacht habe oder da sehr viel gelernt habe, bin ich zwangsweise immer mit auch dem Mentorensein oder mit Mentorenschaft in Berührung gekommen. Und ich habe mich hier am Freitag gefragt, einfach aus dem Gespräch heraus, warum er denkt, dass Mentorenschaft wichtig ist und man nicht einfach Freundschaft macht. Und er wollte gerade antworten und ich habe ihn aufgehalten, weil wir ja noch einen Podcast aufnehmen werden und ich warte seit 2 Tagen auf die Antwort. Also warum, Michi, denkst du, ist Mentorenschaft wichtig und man macht nicht einfach Freundschaft?
Ja, Philipp, und ich muss dir sagen, die Antwort kommt erst doch wieder spontan,
ja, okay,
weil ich gestern Abend noch im Bett lag und dachte, Philipp hat mir irgendeine Frage gestellt und ich wollte mir Gedanken machen, ich kam nicht mehr drauf, was die Frage war. Das heißt, es ist jetzt trotzdem wieder spontan.
Ist okay.
Also warum Mentoren und nicht Freundschaft, ne?
Ja.
Ich glaube, weil ein Mentor eine andere Rolle hat als ein Freund. Ein Freund steht mit dir zu, oder geht ein Stück weit mit dir zusammen durch gewisse Situationen durch. Man erlebt sie gemeinsam, man hilft sich, man baut sich auf, man richtet vielleicht auch einander auf. Also wenn einer auf dem Boden liegt, hilft der andere eben auf und so weiter. Aber man geht ein Stück weit gemeinsam durch das Leben hindurch. Und das ist wichtig, dass wir solche Leute haben, auf jeden Fall um uns herum. Ich glaube, der Mentor nimmt da ein Stück weit eine andere Rolle ein, indem er aus der eigenen Lebenssituation heraustritt oder nicht, gar nicht erst hineintritt. Er ist nicht in dem Alltag involviert, sondern er schaut eher von außen auf die Situation und kann von außen mehr irgendwie, ja, einfach seine Wahrnehmung zum Beispiel schildern. Ne? In der Situation hätte ich das und das gemacht oder das hast du gut gemacht, weil. Irgendwie so aber von außen mehr berichten. Also irgendwie so einen Ansprechpartner zu haben, der nicht selber in der Situation auch gefangen ist, wie die Freunde, die ja auch schon emotional viel stärker eben am Freund dran sind auch. Ich glaube, das ist für mich so der Unterschied.
Hast du oder hattest du selber Mentoren oder Mentees?
Ja, Mentees hatte ich jetzt im Zuge unseres Leiterschaftskurses, den wir gemacht hatten. Davor hatte ich sporadisch auch, also nicht so systematisch, immer mal wieder so Jungs aus der Jugend, gerade als ich Jugendleiter war, mit denen ich mich dann immer wieder so getroffen habe und über gewisse Dinge gesprochen habe. Aber es war jetzt noch nicht so wirklich tiefgehend und systematisch aufgebaut. Mhm. Ne? Also da war viel Luft nach oben. Mentoren hatte ich jetzt nicht in dem Sinne, dass es eine Person war, zu der ich auch, also wo es klar definiert war, ne, Mentor, Mentee, sondern es waren einfach ältere Jugendliche, unser alter Jugendleiter auch, Eduard Dück, ganz früher, von denen ich sehr viel gelernt habe. Und ich glaube viel, also zum Beispiel im Bereich Predigtdienst würde ich sagen, dass ich auch gewisserweise Mentoren hatte, einfach weil ich bei denen vieles abgeguckt habe und gesehen habe, okay, sie predigen so, sie war auf Seminaren von ihnen, habe mir ihre Predigten einfach angehört und wurde sehr stark beeinflusst, also für, was die Art und Weise zum Beispiel der Predigt angeht oder die Herangehensweise an Bibeltexte, wie ich damit umgehe, wie ich sie auslege, dass es auch auf eine gewisse Art und Weise eine Mentorenschaft war, aber jetzt nicht so dieses 1:1, das Persönliche, glaube ich, hatte ich jetzt nicht.
Wir hatten ja Juri ein bisschen als Mentor, ne?
Boah, Juri war
mit den stark. Jungs. Mhm. Ja, wir haben jetzt, also als Jungskreis, das war so, glaube ich, Anfang Jugendzeit so ein bisschen. Ja,
Teenie auch noch.
Teenie-Zeit ja. Auf jeden Fall, genau. Also glaub ich glaube, ich war irgendwie 13 oder 14, als alles anfing. Da hat sich ja Juri ganz viel um uns Jungs gekümmert. Und ich würde auch sagen, das ist so für mich auf jeden Fall ein Mentor gewesen, der mich richtig vorangebracht hat. Gerade weil mein Vater nicht zur Gemeinde kommt, war das eh trotzdem so eine Stütze, so einen geistlichen Vater zu haben. Richtig wertvoll und ich finde das so ein gewinnbringender Dienst, junge Menschen zu formen.
Ja, sehe ich genauso.
Und genau das habe ich auch da erlebt.
Ja. Und vor allem, das hört ja nicht auf, wenn er, also Juri hat uns jahrelang geprägt und das ist immer noch so, auch wenn wir uns nicht seit ein paar Jahren wöchentlich treffen oder sowas, wenn man Fragen hat, das ist eine vollkommen normale Situation, dass man zu Juri gehen kann und mit Juri einfach über Sachen reden kann. Bei Hauskreisfragen habe ich viel mit Juri geredet und es hört irgendwie nie auf, richtig.
Und obwohl wir diesen Kreis schon lange nicht mehr machen, kommt Juri immer wieder auf mich zu und sagt, ich habe mich gefreut, bei der und der Veranstaltung euch Jungs zu sehen aus dem Kreis. Es bewegt ihn immer noch.
Mhm. Er hat auch viel für getan, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Er ist auch vielleicht ein Stück weit der Unterschied zum Freund. Ne? Also Juri ist ja allein schon vom Alter deutlich euch voraus. Mhm. Und klar entwickelt sich ja über die Zeit so eine gewisse Freundschaft auch. Aber es ist nicht so diese alltägliche Freundschaft, die man mit Gleichaltrigen oder ähnlichaltrigen hat. Mhm. Und trotzdem geht man eben nochmal hin und holt sich Ratschläge oder sowas. Ne? Das ist, weil er nicht in der Situation direkt steckt wie ihr und von außen vielleicht besser hineinsprechen kann.
Für die Zuhörer, wir reden von Juri Hofmann. Diakon in unserer Gemeinde und der Vater von Kai und Laura aus der Jugend, dass ihr involviert seid.
Ein Ehrenmann.
Ja, sehr, sehr.
Ich habe noch eine Frage auf meinem Handy, die gar nichts mit irgendwas Geistigem zu tun hat. Aber Benny und ich haben uns gefragt. Du hast uns, ich weiß nicht, ob wir in der EF, ob wir da überhaupt Unterricht zusammen hatten. Auf jeden Fall... Deutsch.
Da hatte ich alle Deutschschüler.
Deutsch, ja, okay. Dann hatten wir 3 Jahre lang Deutsch zusammen. Du hast ja den GK dann gemacht noch. Ich hatte Deutsch GK. Also wir hatten 3 Jahre Deutsch zusammen. Und wie würdest du Benny und mich in einem Satz beschreiben jeweils? Wir haben dich so viel kennengelernt heute, weißt du?
Jetzt stellst du mir eine Frage.
Ja, ja.
Musterschüler, boah, fleißig.
Wirklich nicht.
Die Einordnung überlasse ich jetzt mal Philipp. Da sage ich einfach nichts zu.
Also viele können sich nichts darunter vorstellen, dass man so jemanden, den man so aus dem Gemeindeumfeld gut kennt, als Lehrer hat. Wie geht man dann miteinander gegenseitig um?
Der ist auch eine schwierige Situation, oder? Ich weiß nicht, oder nicht?
Ich fand es ging. Ich fand es ziemlich entspannt, muss ich sagen. Aber vielleicht fiel es dir da schwerer, mit uns umzugehen.
Nee, ich meine generell die Situation finde ich interessant, diese Konstellation, dass man sich im Alltag begegnet und dann eben auch in der Schule.
Ja.
Ja, wo man dann auch manchmal Entscheidungen treffen muss oder Benotungen vornehmen muss oder so.
Aber da hatte ich jetzt nicht so das Problem mit.
Ja, aber
Deutsch war okay.
Kann manchmal zu Schwierigkeiten führen. Mhm. Ne?
Zum Glück warst du nicht mehr Spanischlehrer.
Ja. Wobei, bei Benni lief Spanisch gut, oder?
Der durfte nicht.
Ach, der durfte ja gar nicht, stimmt. Er
hat Latein gehabt, das lief dann aber auch nicht gut.
Er durfte nicht, weil er es schon gesprochen hat?
Nee, der hat ja, also er war ja in Chile. Mhm. Und hat aber deutsche Fernschule gemacht.
Genau.
Und hat in dem Zuge schon Spanischunterricht gehabt und durfte jetzt nicht im Abi neu Spanisch anfangen, weil er das schon unterrichtet bekommen hat.
Bei uns in der F war Spanisch nämlich neu einsetzend. Mhm. Und hatte ja schon Spanischunterricht gehabt, deswegen konnte er nicht in den Einsteigerkurs.
Ja. Naja, so. Wobei es wahrscheinlich eh keinen Unterschied gemacht hätte, ob er den Unterricht hatte oder nicht. Aber ja.
Ja, also Benni, meinst du es auf die Schulzeit bezogen?
Ja, schon auf die Schulzeit bezogen.
Okay.
Du brauchst jetzt keine persönliche Analyse von unserem geistigen Leben.
Ja, das wäre auch immer spannend.
Boah, ja, stimmt. Aber durch den Podcast bitte.
Da habe ich vielleicht auch zu wenig Berührungspunkte mit euch. Jetzt, also in der Schule war, würde ich bei Benni immer sagen, er war halt immer sehr, also körperlich schon mal auffällig durch seine Größe. Das heißt, man hat immer sofort gemerkt, wenn er da ist. Er kam sehr höflich rüber, hatte gute Umgangsformen. Mhm. Das haben übrigens, das wurde immer, also öfter gespiegelt. Auf ihn bezogen. Ich überlege gerade, was ich jetzt noch aus dem Unterricht so.
Also gutes Auftreten schon mal.
Ja, also Benni hat mal ein hervorragendes szenisches Spiel bei der Marquise von O.
Ich war da irgendwas. Warst du da krank? Corona, ich hatte Corona. Boah.
Ich glaube, Benni hat den Schwan gespielt damals. Ja. Das war legendär. Wie er da unter dem Tisch durchgetaucht ist einmal.
Stark.
Also er hat sich auch auf solche Sachen eingelassen.
Mhm. Übrigens ist eine der lustigsten Schulgeschichten, die Benni und ich teilen, ist mit Michi. Oh. Und zwar, wir saßen im Deutschunterricht und wir mussten irgendeine Rede von irgendeinem Kaiser bearbeiten, ich weiß es nicht mehr. Das war so eine Einzelstunde, es war nicht so dieses Arbeitsfeeling da, keiner wollte wirklich was machen, aber wir mussten halt jetzt diesen Text bearbeiten, eine Redeanalyse schreiben. Und ich habe angefangen und Benni saß so, ich weiß nicht, ob er genau neben mir saß. Ich glaube, er saß um die Ecke neben mir in Deutsch. Selina saß auch noch bei uns. Selina war auch noch bei uns in Deutsch. Ich habe dann angefangen und er war so, hey, ob du das wirklich machst? Und ich so, ja, also ich glaube, bei einem anderen Lehrer hätte ich auch nicht angefangen. Aber ich wollte mir das, also es wäre halt unangenehm gewesen, schlecht bei Michi gewesen zu sein. Und dann musste man da ein bisschen was machen. Und ich weiß nicht, ich habe eine Seite geschrieben oder so. Und am Ende der Stunde, Michi geht nie rum und guckt, ob wir was machen. Und an dem Tag, Benni hat die ganze Stunde nichts gemacht, ist er aufgestanden und losgegangen und hat geguckt, was Menschen geschrieben haben, was die Schüler geschrieben haben. Und Benni sieht das so, nimmt sich seinen Zettel, markiert da irgendwelche Stellen, schreibt sich so zwei Sätze auf, die keinen Sinn ergeben. Und der Zettel ist so halb markiert. Mhm. Und Michi steht dann schon so vor Bennys Tisch. Und Benni schaut nur so kurz nach oben und schaut so wieder auf deinen Zettel und tut so, als würde er arbeiten. Und ich saß schon daneben, musste so richtig lachen. Und weil er hat unter diesem Zettel, unter dieser Rede halt nichts stehen gehabt. 45 Minuten und er hat keinen Satz geschrieben. So. Mhm. Und Michi guckt Benni nur so an, nimmt diesen Zettel da so weg und das Blatt ist so leer und legt es einfach wieder zurück. Und war so, ja, ich weiß, Benni, ich weiß.
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Oh, es war so schön anzuschauen. Oh. Benni ist im Boden versunken, es war einfach nur nice.
Also für dich eine gute Erinnerung, für ihn.
Für mich eine sehr gute Erinnerung.
Okay, ja.
Ja, Philipp, was mir zu dir einfällt, ist, dass du nie um einen guten Spruch verlegen warst, dass du schon alleine stimmlich durch deine tiefe, laute Stimme sehr präsent warst.
Beides Gründe, warum ich heute Podcast mache.
Ah, okay.
Ja.
Manchmal sogar auch zum Unterricht beigetragen hast, mit deiner lauten Präsenz.
Okay.
Nicht immer,
okay.
Aber auch doch meistens. Und was ich interessant fand, du bist einer der ganz wenigen Schüler gewesen, die Das liegt vielleicht mit deiner Neigung zum Rap. Oder liegt damit verbunden, dass du dich für Lyrik interessiert hast, beziehungsweise, ich weiß nicht, inwieweit das Interesse war, aber wenn es, also beim Abi hast du gesagt, wenn Lyrik kommt, dann nehme ich, egal was anderes kommt, ich nehme die Lyrik.
Ja, die Gedichtsanalyse.
Gedichtsanalyse, ja. Genau. Ich habe es gerade wieder Barocklyrik und Romantiklyrik gemacht mit meinem neuen GK in der Q1.
Oh, ich sag dir ehrlich, ich habe da, glaube ich, nach dem Abi nicht mehr reingeschaut.
Ja, ja. Aber die haben das nicht so angenommen. Aber es ist mir hängen geblieben noch.
Es gibt so einen Spruch, den ich gelernt habe vor kurzem, oder so eine Formulierung, die ich lustig finde, und zwar, wenn man sagt, er war stets bemüht, weil ich habe gelernt, das ist nichts Gutes. Nee, aber es klingt wirklich so gut. Ich war mal im Praktikum bei Harting und ich dachte, ich hätte mir Mühe gegeben, und dann habe ich diesen Praktikumsbericht bekommen, den man bei der Schule vorlegt. Ich glaube, es war in der EF. Und dachte so, oh gut, gutes Feedback. Und dann zeige ich meiner Mutter das und die so, oh Tim, warst du nicht so gut da? Ich so, wieso, steht doch alles positiv? Und dann hat sie mir erklärt, was das bedeutet, dass man Dinge schön schreibt, aber nicht gut meint. Da stand so, er war pünktlich, hat sich stets Mühe gegeben und so.
Das ja klar, habe ich. Guten Betriebsklima bei.
Ja, das kann ich in der Schule von mir behaupten. Für das Klima war ich da.
Ja, würde heißen, dass du nur gelabert hast.
Nein. Hast du noch was, Tim?
Naja, nur noch so, was vielleicht einem guten Schlusswort beitragen kann.
Aber wir müssen noch nach dem Fest.
Na klar, ich dachte, das
okay.
So
ja, okay, dann mach
verbinden
mal.
Wir noch.
Ja, mach mal.
Als dann die Priester erkannt haben, dass Gott der Herr ist, in der Geschichte von Elia, aufgrund des Machtbeweises habe ich mich gefragt, was ist es, das dich an Gott begeistert? Warum glaubst du, dass Gott Gott ist, und warum lebst du gern mit ihm?
Weil ich in meinem Leben schon oft gemerkt habe, dass Gott da war und dass er mich durchgetragen hat, mir geholfen hat. Ganz konkret in gewissen Situationen. Dass es also nicht nur ein leeres Gerede ist, sondern dass ich vor allem in der Rückschau merke, dass er eindeutig da ist und gewirkt hat. Und weil ich es so faszinierend finde, das, was ich in der Bibel lese über Gott, dass dieser Gott, der uns nicht nötig hat, trotzdem Gemeinschaft mit uns haben möchte und dann diesen Weg geht, dass er, also nicht so wie in vielen anderen Religionen, dass wir eine gewisse Leistung zeigen müssen, um uns den Weg zu ihm zu verdienen, sondern dass er zu uns kommt. Ne? So wie Paulus sagt, als wir noch Feinde waren, ist Christus für uns gestorben. Dass er diesen Schritt auf uns zugeht und seine Liebe dadurch zeigt. Das finde ich so faszinierend irgendwie an ihm. So überwältigend.
Dann können wir jetzt auf den Vers der Woche eingehen. Fragen wir Michi. Michi, hast du einen Vers der Woche, den du uns mitgeben möchtest? Ein Vers, der dich vielleicht gerade bewegt, über den du nachdenkst, der uns leiten kann. Muss nicht zum Thema passen, aber kann.
Also ein Vers, den ich gerade kürzlich gelesen habe, der auch einen gewissen Humor ausstrahlt. Muss allerdings passen, jetzt gerade der steht in den Sprüchen irgendwo am Ende, 25, 26 oder sowas, den ich in der Schule gelesen habe, als ich eine Andacht vorbereitet habe für die Schüler. Da heißt es, der Faule dreht sich im Bett wie die Tür in der Angel. Den fand ich sehr, sehr, also witzig.
Hast du in der Schule dann?
Da habe ich eine Schülerandacht zugemacht.
Ja.
Aber das betrifft ja nicht nur die Schüler, das betrifft ja mich genauso. Ne? Aber ich finde, Salomo bringt das in den Sprüchen so cool auf den Punkt. Und das zeigt es eben auch. Ne? Also Faulheit ist nicht so gut angesehen in den Sprüchen. Mhm. Und manchmal drehen wir uns gerne nochmal im Bett und kommen nicht raus. Also ich merke es bei mir auch immer wieder, ich brauche Disziplin im Alltag, um die Dinge zu schaffen, die einfach anstehen.
Um kompromisslos nachzufolgen.
So nämlich.
Jawohl, da haben wir den Bogen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, Michi, dass du uns heute beehrt hast.
Ja, hat mir sehr Spaß gemacht.
Freut mich auch.
Und ich würde sagen, bis nächste Woche.
Bis dann, Leute.
Ciao.